Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge des Cleaver Talks. In dieser Folge werden wir uns mit dem Thema Veränderung der Phänologie und deren Auswirkungen auf die Landwirtschaft beschäftigen. Mein Name ist Viktoria Lindner und ich bin Referentin für die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel in Bildung und Beratung an der LEL Schwäbisch Gmünd. Mein heutiger Gast im Cleaver Talk ist Falk Böttcher. Er ist Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst und leitet in Leipzig seit circa 7 Jahren die Arbeitsgruppe Agrarmeteorologie. Guten Tag, Herr Böttcher.
Hallo, Frau Lindner.
Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute für dieses Kurzinterview zur Verfügung stehen.
Ja, mich freut das auch und schöne Grüße in den Südwesten der Bundesrepublik.
Vielen Dank, schöne Grüße auch zurück an Sie. Herr Böttcher, einige Bürgerinnen und Bürger klagen schon seit ein paar Wochen über Allergiesymptome. Kann das denn sein, dass Anfang bzw. auch Mitte Februar schon Pollen fliegen?
Das ist durchaus wahrscheinlich oder das ist so, denn unsere phänologischen Zeigerpflanzen, die bringen schon Pollenschüttung, beispielsweise bei der Hasel und auch bei den Erlen ist das schon. Und Erle ist immer so ein Allergen, worauf viele anspringen. Aber auch die Hasel stäubt schon eine ganze Weile und das führt dann eben zu diesen Symptomen.
Sie haben jetzt gerade das Wort Phänologie benutzt. Könnten Sie da vielleicht drauf eingehen oder uns nochmal erklären, was man denn darunter versteht und wie man denn so eine Phänologie vielleicht auch messen kann?
Ja, Phänologie ist die sozusagen von der Wortbedeutung her die Lehre von den Erscheinungen. Und was meint das hier? Das meint, wie erscheinen die Pflanzen im Zuge der Wetter- und Witterungsentwicklung im konkreten Jahr. Das ist die Phänologie, das Gegenstand der Phänologie. Da wird gar nicht so sehr viel gemessen, sondern da wird eher mit den Augen beobachtet. Es gibt in manchen Ländern auch eine fotografische Überwachung von phänologischen Entwicklungsphasen. Aber wir in Deutschland machen das mit ungefähr 1200 Ehrenamtlern, die uns da entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Die beobachten dann übers Jahr verschiedenste Pflanzen. Das sind über 100 Entwicklungsphasen, die dort im Laufe der Vegetationsperiode beobachtet werden. Und den Eintritt dieser Entwicklungsphase, der wird dann sozusagen aufgezeichnet.
Okay, ja, danke für die Erläuterung. Und wenn sich jetzt hier ein Zuhörer zum Beispiel dafür interessiert, auch ein phänologischer Beobachter zu werden, wo könnte man sich hinmelden?
Im Deutschen Wetterdienst auf der Internetseite unter www.dwd.de/phänologie, klein geschrieben und das E dann mit AE, finden Sie die entsprechenden Informationen. Wir suchen in jedem Bundesland, auch in Baden-Württemberg, entsprechende Beobachter, weil natürlich da auch eine gewisse Fluktuation ist und uns interessiert natürlich die lange Beobachtungsreihe, weil die Phänologie ja neben den Fragen der Pollenallergiker auch für die Landwirtschaftsberatung, auch für die Klimabedingungen und für die Aneichung von Fernerkundungsdaten sehr, sehr notwendig sind.
Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Klimabedingungen angesprochen. Wir sind ja in Zeiten des Klimawandels und gestern ist ja auch wieder ein neuer Bericht IPCC rausgekommen. Inwieweit verändert sich denn die Phänologie in Zeiten des Klimawandels und auch in welchem Ausmaß? Kann man dazu schon ja irgendwelche Erkenntnisse gewinnen?
Ja, also wir sehen, wenn man die Zeitreihen der phänologischen Beobachtungen anfängt, in Deutschland ist das in der Regel so zwischen 1950 und 1960. Flächendeckend haben wir es ab 1961. Und wenn wir da schauen, sehen wir eben, dass die Eintrittsdaten, insbesondere der Frühjahrsphasen und der Sommerphasen, aber auch der ersten Herbstphasen in der Entwicklung, sich zum Teil deutlich verfrühen. Also die Phasen treten früher auf und auf der anderen Seite sich der Winter demgegenüber deutlich verkürzt. In Baden-Württemberg, wenn wir da mal die letzten 60 Jahre so in zwei Teile zerteilen und uns den Zeitraum 1991 bis 2020 angucken, als den letzten und davor den 61 bis 90, da hat beispielsweise die Blüte der Hasel um 2,5 Wochen früher begonnen in dem Nachfolgezeitraum. Also die Haselblüte in Baden-Württemberg im Schnitt übers Land am 2.3. in der Zeit von 1961 bis 90 und am 13.2. ist das in der Nachfolgeperiode im Durchschnitt der Fall gewesen. Und das zieht sich dann weiter über die Forsythienblüte, über die Apfelblüte, über die Holunderblüte, über die Lindenblüte und so weiter und so fort. Überall diese Verfrühung, runde 2 Wochen, vielleicht auch in der einen oder anderen Region mal bis an die 3 Wochen heran. Aber diese Verfrühung stellen wir fest und das stellen wir eben deutschlandweit fest.
Und inwieweit könnte man das auch sagen? Also liegt es sehr stark auch an den geografischen Gegebenheiten oder an was, ja, weil Sie gerade gesagt haben, manchmal 2 Wochen, manchmal 3 Wochen?
Naja, das hängt ein bisschen von den geografischen Gegebenheiten, also von der Ortshöhe ab. Und im Prinzip können wir in Mitteleuropa sagen, wandert die phänologische Entwicklung von Südwest nach Nordost. Das heißt, unsere frühesten phänologischen Eintrittsdaten bekommen wir in der Regel aus dem Kaiserstuhlgebiet und dann wandert das so mit etwa 40 Kilometer pro Tag nordostwärts. Und wenn Sie das ausrechnen, da sind wir ungefähr 3 Wochen später oben auf der Insel Usedom angekommen mit der gleichen Entwicklungsphase. Nicht? Und so ist das mehr oder minder in ganz Europa. Und dann muss man natürlich noch die Höhe ausgleichen. Also selbst wenn es am Kaiserstuhl zeitig los geht, wird der Feldberg im Schwarzwald nicht 3 Tage später diese Entwicklungsphase haben, sondern da geht es um die gleiche oder vergleichbare Höhenlagen und dann ist das so.
Okay, vielen Dank. Und wenn wir jetzt ja mal auf die Landwirtschaft schauen, ja, wie weit hat denn die veränderte Phänologie auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft oder auch möglicherweise auf die Erträge oder auch die Produktionssysteme?
Da gibt es mehrere Dinge, die man beachten muss. Erstens, ist natürlich die landwirtschaftliche Phänologie, zumindest in bestimmten Phasen, nicht nur abhängig von den Wetterbedingungen, sondern auch vom Menschen gemacht. Also Aussaatdaten können auch variiert werden. Na, und wenn man jetzt merkt, aha, das wird ein später Herbst, dann kann man eventuell bei bestimmten Kulturen auch später bei den Winterungen aussehen. Da kann man, und bei der Ernte kann man eben auch so ein bisschen reagieren, ein bisschen zeitiger. Dazwischen liegen Phasen, die sind dann wieder mehr oder minder natürlich bestimmt vom Ablauf her. Und da reden wir gerade bei den Winterungen eben über den Vegetationsbeginn. Bleiben wir bei einer Winterung, bleiben wir beim Getreide, da ist es dann das Schossen und das Ährenschieben, was früher einsetzt, was zum Teil dann auch schneller vonstatten geht. Und wenn diese schnellere Entwicklung vonstatten geht, dann hat die Pflanze einfach weniger Zeit, Ertrag zu bilden. Dann ist dort schon aufgrund dieser Geschwindigkeit der Pflanzenentwicklung unter Umständen eine Ertragsminderung da. Da spielen noch ganz andere oder viele andere Dinge mit rein. Es kommt dazu, dass natürlich nicht nur die Pflanze von den besseren Wachstumsbedingungen oder früheren Entwicklungsbedingungen oder schnelleren Entwicklungsbedingungen profitiert, sondern die Antagonisten, die Schädlinge, die Pilze, die da eventuell angreifen, auch die verändern sich natürlich unter dem Einfluss der Wetter- und Witterungsbedingungen und die haben dann auch eventuell bessere Chancen. Also da muss man genau schauen, was da ist. Es kommt noch ein zweiter Effekt dazu, der ist, sagen wir mal, bei unserem Wintergetreide, was wir hier anbauen, nicht so ganz vordergründig zu diskutieren. Das ist natürlich die Frage der Frostgefährdung. Da sehen wir das aber im Obstanbau Beispielsweise, dass wir, wenn die Entwicklung eben früher losgeht, wenn die Obstbauregion am Bodensee in voller Blüte steht und das sehr zeitig ist und dann fährt noch mal ein Frost rein, kann das Ertragsausfälle nach sich ziehen, die beträchtlich sind. Also das ist nicht unbedingt was Positives, wenn wir einen früheren Vegetationsbeginn haben oder auch eine längere potenzielle Vegetationszeit, denn die muss ja auch dann mit Wasser noch gefüllt sein, damit Ertrag gebildet werden kann, denn die Temperatur und die Wärme ist das eine. Die Verfügbarkeit von eben Wasser im Boden ist das andere. Und da haben wir ja auch in den letzten Jahren Dinge gesehen, die wir eigentlich hofften, so nicht sehen zu müssen, wenn wir an trockene Sommer und sowas denken. Die wirken sich dann natürlich auch aus.
Vielen Dank für die ganz, ja, auch detaillierten Ausführungen jetzt. Ich denke, alle Zuhörerinnen und Zuhörer konnten jetzt ein, ja, schönes Bild davon bekommen. Und ich würde dann auch langsam schon wieder zum Ende kommen und würde Sie gern aber noch fragen, ja, inwieweit hat sich denn hier jetzt Ihre Beobachtungen von 2022, hat sich jetzt schon irgendwas ergeben und wie sehen Sie denn die agrarmeteorologische Prognose für 2022? Kann man da auch schon irgendwas abgeben? Können Sie da irgendwelche Tipps vielleicht schon geben?
Also phänologisch sind wir auch in diesem Jahr nochmal deutlich verfrüht. In Baden-Württemberg hat im Flächenmittel die Hasel beispielsweise am 31. Januar geblüht. Insofern ist da auch wieder dieser Vorsprung festzustellen. Andererseits haben wir natürlich jetzt Tage, die auch nochmal Kälte in den Nächten produzieren, sodass das also nicht gleich rasant durchrast. Und dann ist natürlich jede Wetterprognose, wenn wir da in die nächsten Tage, Wochen, Monate schauen, natürlich mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Aber wir können mittlerweile auch über mehrere Wochen zumindest Tendenzen erahnen und mehrere Monate, bevor das dann ins Klima geht. Also es gibt inzwischen Langfristprognosen, die zeigen uns, die liefern jetzt keine Wetterinformationen über den 23. Juli oder den 27. August explizit, dass ich Ihnen das sagen kann, da wird die und die Höchsttemperatur oder da regnet es oder regnet es nicht, sondern wir können eben, sagen wir mal, monatsweise schauen, wie die künftigen Monate sich im Hinblick auf den Klimawert verhalten werden. Und da deutet sich an, dass die nächsten Monate in Süddeutschland leicht zu warm werden und beim Niederschlag kippt das im Laufe des Sommers auch wieder in niederschlagsärmere Verhältnisse. Angesichts der guten Ausgangssituation mit dem Bodenwasser aktuell würde ich da jetzt noch keine ganz großen Bedenken sehen. Die Böden sind gut mit Wasser gefüllt, aber man darf natürlich nicht vergessen, erhöhte Temperatur zieht auch erhöhte Verdunstung nach sich. Und damit natürlich einen erhöhten Wasserverbrauch. Da müssen wir mal abwarten, wo das hingeht. Also bis Mai scheint die Sache einigermaßen im Lot zu sein. Und dann muss man gucken, wie viel wärmer es dann da wird. Aber das ist eben so eine Anpassungsgeschichte, wo man sich auch jeden Monat neu über die entsprechenden Informationen Gedanken machen muss.
Und wenn sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne darüber informieren möchten, wie denn die Prognosen von Ihnen errechnet, ja, sich darstellen, gibt es da auch eine Internetseite oder Homepage, die wir da noch
Das
verlinken können, oder ist es nur...
gibt es auch, das gibt es auch. Und zwar, wie vorhin eben bei der Phänologie, www.dwd.de und dann / Klimavorhersagen. Und da gibt es drei Kategorien und da finden Sie auch diese Informationen, die ich Ihnen jetzt für die nächsten Wochen und Monate gesagt habe. Das ist alles ein recht neues Produkt. Da muss man auch erstmal damit lernen, umzugehen. Aber wir haben es veröffentlicht, ganz einfach, weil eben auch die Zeit reif ist für sowas und man muss dann auch Anwendungen dafür finden. Und in der Landwirtschaft beispielsweise finden wir Anwendungen dafür bei der Düngungsbemessung. Da gibt es erste Ansätze, wo wir das verwenden, wo wir diese langfristigen Prognosen auch konkret in Landwirtschaftsinformationen ummünzen.
Super, vielen Dank, Herr Böttcher, dass Sie uns die möglichen und auch schon auftretenden Veränderungen der Phänologie erklärt haben und auch diese so schön für uns in einen landwirtschaftlichen Kontext gesetzt haben. Ich denke jetzt, dass wir alle sehr gespannt sind, was uns im Laufe dieses phänologischen Jahres erwartet und hoffen aber alle auf gute Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion.
Dem kann ich mich nur anschließen. Danke, Frau Lindner.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerne möchte ich Sie auch noch auf unseren YouTube-Kanal LEL Klima und Landwirtschaft hinweisen. Hier finden Sie einige Videos, die sich mit Auswirkungen des Klimawandels und möglichen Anpassungsmaßnahmen beschäftigen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und wenn Sie möchten, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut!